Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Aus Schleswig-Holstein kommt eine neue Initiative, zuckerhaltige Getränke zu besteuern. Gesunde Ernährung, Lebensmittelpreise und sichere Produkte. Dazu ein Gespräch mit Ramona Popp vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Was ändert sich im nächsten Jahr bei E-Zigaretten und womit darf ich an Silvester böllern? Antworten dazu gleich, wie auch auf die Frage, was es mit gefälschten Deutschland-Tickets und spionierenden Kinder-Smartwatches auf sich hat. Es ist die Zeit der guten Vorsätze, zum Beispiel sich gesünder zu ernähren. Sollten süße Getränke teurer werden?
In Großbritannien konnte zum Beispiel durch eine Herstellerabgabe für Softdrinks der Zuckergehalt innerhalb weniger Jahre um 30% gesenkt werden, weil sie natürlich auch ein massives Problem hatten mit Übergewicht, auch in jungen Jahren schon. Aber sie haben dann eben auch Maßnahmen ergriffen.
Das sagte Carola Reimann gestern hier im Deutschlandfunk, die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands. Unter anderem in Großbritannien gibt es also schon eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Im Sommer 2024 setzten sich 9 Bundesländer für eine solche Abgabe auch in Deutschland ein, ohne Erfolg. Jetzt kommt ein neuer Vorstoß aus Schleswig-Holstein. Unser Landeskorrespondent Jörn Schaar fasst ihn und die Reaktionen darauf zusammen.
Im Sommer 2024 hatte sich Schleswig-Holstein im Bundesrat noch enthalten, als eine Zuckersteuer eingeführt werden sollte. Kurz zuvor hatten die Grünen auf einem Landesparteitag einen entsprechenden Entschluss gefasst. Die CDU hat sich erst im September 2025 zur Einführung einer Zuckersteuer bekannt. Der entsprechende Antrag der schwarz-grünen Regierungskoalition wurde im Oktober mehrheitlich angenommen. Sehr zum Ärger der Lebensmittelindustrie. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie, Christoph Minhoff, verweist auf eine unzureichende Studienlage.
Das sage nicht ich, sondern das sagen anerkannte Statistikprofessoren, die sich mit diesen Studien befasst haben und die darauf hingewiesen haben, dass es sich hier um Modellstudien handelt, die schon von einem Ergebnis ausgehen, die also sozusagen das Ergebnis schon vorwegnehmen, um dann wiederum daraus folgend Rückschlüsse zu ziehen. Also diese Modellstudien gelten nicht sonderlich als besonders evident und wir haben gerade jüngst wichtige Urteile des EuGH und des BGH, die ausdrücklich darauf hinweisen, ganz zentral, dass Evidenz die zentrale Rolle sein muss zur Begründung regulatorischer Eingriffe. Und das sieht man beim Thema Zuckersteuer überhaupt nicht.
Der Lübecker Grünen-Abgeordnete Jasper Balke hat den Antrag mit in den Landtag eingebracht. Er sei von dieser Aussage überrascht, sagte er.
Weil die Studien, die dort angeführt sind, auch mir nicht bekannt waren. Es gibt sehr, sehr viele anerkannte Studien, unter anderem eine der TU München aus dem Jahr 2023, die sehr, sehr klar die Auswirkungen einer Herstellerabgabe auf das deutsche Gesundheitssystem untersucht hat. Da ist klar gewesen, dass die prognostizierten Auswirkungen dazu führen, dass wir bis zu 16 Milliarden Euro einsparen würden im Gesundheitswesen. 4 Milliarden davon sind direkte Gesundheitskosten, die nicht eintreten würden, wenn weniger Zucker konsumiert würde.
So eine Steuer gibt es seit 7 Jahren in Großbritannien. Die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale in Schleswig-Holstein, Levke Schwanz, hält das für ein gutes Beispiel, weil die Steuer gestaffelt ist.
Da ist eben der Anreiz da, unter eine bestimmte Schwelle zu kommen. In dem Fall sind es 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Ab dann muss ich eine Abgabe zahlen. Noch mehr zahlen in Großbritannien dann 8 Gramm pro 100 Milliliter in Getränk sind. Da hat man eben den Effekt gesehen, dass viele Anbieter ihre Rezepturen geändert haben, den Zuckergehalt gesenkt haben.
Langfristig hätten vor allem Minderjährige so weniger Zucker zu sich genommen. Nun sind aber auch zuckerfreie Erfrischungsgetränke nicht automatisch die Lösung. Sie lösen zwar einerseits das Problem des Zuckerkonsums, die Süßstoffe haben aber eine andere unerwünschte Wirkung, sagt Levke Schwanz.
Es gibt bei süßen Lebensmitteln auch einen ganz starken Gewöhnungseffekt. Das, was ich früher als stark süß wahrgenommen habe, wenn ich das regelmäßig so esse oder trinke, das gar nicht mehr als besonders süß erkennen. Es ist nicht ganz so sinnvoll, wenn die Getränke trotzdem sehr süß schmecken, dann halte ich es ja bei der Wahrnehmung, wenn ich etwas Süßes schmecke. Ziel sollte eigentlich sein, dass lebensgewandte Produkte weniger süß und weniger zuckerhaltig sind.
Die Verbraucherzentralen seien deshalb eher für eine Herstellerabgabe als für eine Steuer. Denn eine Abgabe könne zielgerichtet etwa für Ernährungsbildung oder als Subvention für gesündere Lebensmittel eingesetzt werden. Anders als eine Steuer, die ungebunden in den allgemeinen Staatshaushalt einfließen muss. Ob Abgabe oder Steuer, noch ist gar nicht klar, ob es überhaupt dazu kommt. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer lehnte den Vorstoß in einem Interview der Rheinischen Post ab. Er sei kein Freund von Verboten und setze eher auf eine freiwillige Vereinbarung, so Rainer. Jasper Balke von den schleswig-holsteinischen Grünen.
Ich sag's mal so, wenn wir an freiwillige Selbstverpflichtungen beim Thema Gesundheitsförderung und Prävention weiterhin glauben, dann können wir auch an den Weihnachtsmann glauben. Deutschland ist, was die vermeidbare Sterblichkeit und vermeidbare Erkrankung in der Gesellschaft angeht, auf dem allerletzten Platz im internationalen Vergleich. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden in Deutschland. Wir können einfach genau das machen, was Großbritannien gemacht hat, müssen da gar nicht groß viel überlegen hin und her, sondern es einfach machen.
Schleswig-Holstein spricht sich für eine Steuer auf zuckerhaltige Erfrischungsgetränke aus. Apropos gute Vorsätze. Ob die E-Zigarette gegenüber der herkömmlichen Variante gesundheitlich besser dasteht oder nicht, ist nicht wesentlich für das, was die EU für das neue Jahr plant. Missverständnisse gibt es allerdings schon. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Ein großer Irrtum in Sachen E-Zigaretten macht sich in Kiosk-Diskussionen schon jetzt bemerkbar, wenn von einem angeblichen EU-weiten Verbot die Rede ist. Dem ist nicht so. Ein EU-weites Verbot von E-Zigaretten wird es nicht geben. Allerdings, es wird eng für die Einweg-E-Zigarette wegen einer neuen EU-Batterieverordnung. Die schreibt vor, dass Batterien in tragbaren Geräten leicht austauschbar sein müssen. Die Batterien dürfen nicht fest verbaut sein und hinterher mit in den Müll wandern. Was zu ist, muss aufgehen. Also Klappe auf, alte Batterie raus, neue rein. Ende 2026 werden diese Wegwerfprodukte nicht unbedingt verschwinden, sie werden in veränderter Form weiter angeboten. Und ob sie dann nicht doch schnell weggeworfen werden, hängt am Ende von der Bauart ab oder von der Bequemlichkeit der Nutzer. Wenn es um ein Verbot geht, ausgeschlossen ist das nicht. Das wird in Deutschland geprüft und wurde in anderen Ländern schon umgesetzt, in Frankreich, Belgien und in Großbritannien. Aber selbst wenn die E-Zigarette in der Mehrwegversion erlaubt bleibt, die Preise werden wohl hochgehen. Die sogenannte Liquidsteuer steigt von 26 Cent auf 32 Cent pro Milliliter. In der Brüsseler EU-Planung ist für das zweite Halbjahr eine neue Tabaksteuerrichtlinie. Zum einen könnten bestimmte Aromen EU-weit verboten werden, um den Konsum weniger attraktiv für Jugendliche zu machen. Zum anderen könnten bestimmte auf Jugendliche zugeschnittene Werbeaktionen unterbunden werden. Vieles ist noch in der Planung, erkennbar aber die Stoßrichtung der EU-Politik. Ein Verbot ist nicht überall in Sicht, aber für die Konsumenten von E-Zigaretten wird es teurer.
Was die neue EU-Batterieverordnung mit der Einweg-E-Zigarette zu tun hat, Andreas Meyer-Feist hat es erläutert. Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs sind teurer geworden. Der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV stellt fest, dass vor allem die Nahrungsmittelpreise eine große Herausforderung für viele sind. Darüber habe ich mit Ramona Popp gesprochen, Vorstand des VZBV. Nicht nur Privathaushalte, sondern auch Lebensmittelhersteller und Händler haben mit höheren Kosten für Rohstoffe und Energie zu kämpfen. Sie werfen ihnen vor, die teils mit unlauteren Mitteln an die Kunden weiterzugeben. Auf welche Weise?
Na, wir haben gesehen, dass seit 2020 die Lebensmittelpreise um durchschnittlich mehr als 35% gestiegen sind. Und oft auch sehr unerklärlich gestiegen sind, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben eine neue Untersuchung der Monopolkommission, die auch festgestellt hat, dass die Preisbildung im Lebensmittelsektor mehr oder minder eine Blackbox ist und dass ganz viele Daten fehlen, sodass gar keine Übersicht da ist, ob das tatsächlich gerechtfertigte Preissteigerungen sind, mögen sie ja manchmal sein, oder ob es tatsächlich einfach nur eine Preissteigerung nach dem Motto ist, alle erhöhen die Preise, also tue ich es jetzt auch mal.
Jetzt sind diese Preissteigerungen ja nicht immer offensichtlich, sondern teilweise auch versteckt auf verschiedene Arten und Weisen. Wie denn?
Ja, es gibt offene Preissteigerungen tatsächlich schon, aber es gibt vor allem diese versteckten Preissteigerungen, die Menschen besonders ärgern natürlich. Die sogenannten Mogelpackungen eben. Wenn die Packung genauso aussieht, aber der Inhalt geschrumpft ist oder wenn die Qualität deutlich schlechter geworden ist, wenn plötzlich ein Getränk aus mehr Zucker und Aromastoffen besteht als Frucht, was vorher der Fall gewesen ist. All das ärgert natürlich die Verbraucher und Verbraucher. Da fühlen die sich natürlich auch hinter die Fichte geführt und auch zu Recht. Und deswegen fordern wir, dass es eine Kennzeichnung für sogenannte Mogelpackungen gibt, dass da einfach dran geschrieben wird, hier hat sich was in Inhalt oder Zusammensetzung verändert in den letzten Monaten. Spanien, Frankreich und sogar Ungarn machen vor, wie das geht. Und das wäre für Deutschland auch eine gute Möglichkeit, dass die Menschen zumindest erkennen, dass sich da was verändert hat.
Wie wirkt das dann in den Ländern, die Sie angesprochen haben?
Na, die Menschen wissen zumindest, was sie da erwartet. Wir nehmen an, dass sie auch dann häufiger zu anderen Produkten vermutlich greifen. Aber zumindest führt man sie halt eben nicht hinters Licht, indem man ihnen etwas unterjubelt. Das ist ja richtige Irreführung teilweise ja schon, wo sie ja zu Hause feststellen, oh, das ist aber deutlich weniger als vorher.
Wie wirken sich hohe Preise für Lebensmittel auf die Qualität der Ernährung in der Bevölkerung aus?
Ja, das macht uns tatsächlich sehr große Sorgen. Wir haben selber jetzt noch mal eine Umfrage beauftragt, noch mal Zahlen rauszufinden. Und wir haben natürlich festgestellt, dass es eine riesige Herausforderung für die Menschen ist, die hohen Lebensmittelpreise der letzten Jahre. Wir haben eben knapp 50% der Verbraucher und Verbraucherinnen, die sich inzwischen aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise beim Lebensmitteleinkauf einschränken müssen. Bereits im Durchschnitt geben sie jetzt schon die Hälfte des Haushaltseinkommens für Wohnen und Lebensmittel eben aus. Und vor allem besonders besorgniserregend natürlich, dass Menschen, gerade Menschen mit geringem Einkommen, sehr, sehr viel für Lebensmittel ausgeben müssen. Und gerade diese sagen halt eben zu 70%, dass sie sich deutlich einschränken bei Lebensmitteln. Oft heißt das dann eben, dass weniger gesunde Lebensmittel gekauft werden, weil sie so teuer sind. Und das heißt eben, dass inzwischen in Deutschland tatsächlich der Lebensmitteleinkauf auch zu einer Frage des Geldbeutels geworden ist, die gesunde Ernährung zu einer Frage des Geldbeutels geworden ist, was natürlich dramatisch ist.
Milch und Butter, die sind zuletzt ja deutlich preiswerter geworden. Momentan werde einfach zu viel Milch produziert, heißt es in Bezug auf die Milch. Und bei der Butter übe der Handel Druck auf die Milcherzeuger aus. Hat er eigentlich die Macht bei den Lebensmittelpreisen?
Das führt eben wieder zu der Frage, wie findet eigentlich die Preisbildung statt im Lebensmittelbereich? Und das ist eben diese sogenannte Blackbox. Es ist zurzeit so gefühlt, dass sich alle beschweren von den Erzeugern bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel, dass es ihnen allen schlecht geht. Und wir sehen trotzdem diese exorbitanten Preissteigerungen. Das heißt, irgendwo muss das Geld ja bleiben und die Gewinne bleiben. Und deswegen erwarten wir eben, dass über eine Preisbeobachtungsstelle wie in Frankreich beispielsweise eben Preise transparenter gemacht werden, auch in Deutschland. Und ja, sozusagen diese Auseinandersetzungen zwischen Einzelhandel und Erzeugern gibt es immer wieder aufs Neue. Der Einzelhandel ist in Deutschland relativ konzentriert und hat eine relativ große Marktmacht, das kann man schon sagen. Und das geht aber nicht immer zugunsten der Verbraucher und Verbraucherin aus, muss man ehrlicherweise sagen. Und deswegen braucht es eben mehr Transparenz bei der Preisbildung.
Schleswig-Holstein hat gerade eine Initiative gestartet, um eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke in Gang zu bringen und wieder auf Wiedervorlage sozusagen zu legen. Brauchen wir die?
Das ist eine durchaus interessante Initiative. Gerade im Ernährungsbereich ist die Prävention in Deutschland sehr gering. Das sehen wir eben auch dann in den gesundheitlichen Folgen. Andere Länder wie Großbritannien beispielsweise haben schon längst eine Abgabe auf Zucker, vor allem bei Softdrinks, eingeführt. Und wir sehen einfach, dass der Zuckergehalt bei bekannten Softdrinks deutlich geringer inzwischen ist in Großbritannien als in Deutschland. Insofern scheint da was zu wirken. Insofern mehr Prävention im Ernährungsbereich ist sicherlich sinnvoll. Und das ist eine interessante Initiative aus Schleswig-Holstein, weil die Haltung, das muss schon jeder für sich selber lösen, mit das mit der gesunden Ernährung, das springt wirklich zu kurz, wenn die Menschen eben in ihrer Umgebung, beim Lebensmitteleinkauf umgeben sind, eigentlich von Lebensmitteln, die zu hohen Gehalt an Zucker, Salz und Fett auch beinhalten. Und man muss sich auch mit Blick auf die Reduktionsstrategie der Bundesregierung, dann gerne angeführt wird, auch tatsächlich die Zahlen anschauen. Das hat bislang nur sehr minimale Ergebnisse gezeitigt. Offensichtlich braucht es da mehr Initiativen und Schleswig-Holstein kommt damit jetzt und das ist sehr interessant.
Kommen wir noch zu einem anderen Thema, das für zahlreiche Verbraucher relevant werden könnte. Vor kurzem hat der EU-Rat beschlossen, ab Juli 2026, also in einem halben Jahr, einen Zoll von 3 Euro für online gehandelte Pakete einzuführen, die nicht aus EU-Ländern kommen. Und das soll gelten für Pakete mit einem Wert bis 150 Euro. Und es soll vor allem die Flut aus Sicht der EU unerwünschter Billigimporte eindämmen. Das trifft große Plattformen, würde große Plattformen treffen wie Shein, Temu, AliExpress, auch Amazon. Wie stehen Sie dazu?
Ja, bei den Billigimporten haben wir eine unglaubliche Steigerung gesehen. 100.000 von Paketen, die nahezu täglich in Deutschland ankommen. Da musste die EU etwas tun. Wir begrüßen das auch, dass etwas getan wurde. Und die Zollfreigrenze ist ein erster Schritt sicherlich, um diese Paketflut einzudämmen. Es würde aber viel mehr Sinn machen, wenn eben das Geld, was dort reinkommt, auch für die Stärkung der Zollbehörden eingesetzt wird, weil diese eben auch personell nicht so ausgestattet sind, dass sie mit dieser Paketflut überhaupt mithalten können. Und wenn man aber darauf nochmal schaut, was in diesen Paketen auch drin ist, wie unsicher die Produkte sind, da hat die Stiftung Warentest ja noch kurz vor Weihnachten herausgefunden, dass die Mehrheit der Produkte nicht unsere Sicherheitsstandards entsprechen und ein hoher Teil sogar richtig gesundheitsgefährdend ist oder gefährlich, wie Kleinkindspielzeug, dann muss man weitergehen, als eben nur Zollgrenzen zu erhöhen. Diese Produkte dürfen gar nicht auf unserem Markt kommen. Die Menschen bestellen das ja mit dem sicheren Wissen oder mit dem Glauben, dass die Produkte sicher sind. Auch da muss die EU tatsächlich ran. Und wenn die Spielregeln nicht reichen, die wir bislang haben, müssen die Spielregeln geändert werden. Und am Ende müssen diese Plattformen auch für ihre unsicheren Produkte auch haften.
Was wird Ihrer Ansicht nach aus Verbrauchersicht besonders wichtig im kommenden Jahr, in 2026?
Es werden leider bleiben die steigenden Lebenshaltungskosten, nicht nur im Lebensmittelbereich, die wir gerade besprochen haben, sondern eben auch in anderen Lebensbereichen, wie beispielsweise bei der Gesundheit. Es ist ja schon angekündigt, dass Krankenkassenbeiträge wieder steigen werden. Das geht natürlich zulasten aller Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Gerade mit Blick auf Alleinerziehende oder Geringverdiener ist es natürlich besonders herb. Und auch dort haben die Menschen zunehmend das Gefühl, immer mehr zu zahlen und immer weniger auch an Leistung zu bekommen. Im Energiebereich bleibt es sicherlich bei den hohen Preisen. Es verteilt sich nochmal ein bisschen anders um, aber die Netzentgeltbefreiung, die dort gemacht worden ist, kommt bei den privaten Haushalten kaum an. Und es bleibt bedauerlich, dass die Bundesregierung versprochen hatte, die Stromsteuer für alle zu senken, ist zum Schluss nur für die Industrie aber getan hat. Und das ist das, was ich mir hoffe oder erhoffe für 2026, dass die Bundesregierung auch tatsächlich die Verbraucher, Verbraucherinnen, die Privathaushalte mit ihren Sorgen und Nöten, gerade bei den Lebenshaltungskosten, endlich in den Blick nimmt und nicht wie bislang der Eindruck erweckt wird, die Industrie bekommt ihre Erleichterungen, die Privathaushalte gehen leer aus. Das macht keine gute Stimmung im Land. Und nur zur Erinnerung, die Verbraucher und Verbraucherinnen machen mit ihrem privaten Konsum 50% der Wirtschaftsleistung in Deutschland aus. Das heißt, sind eigentlich auch eine sehr große Marktmacht in Deutschland. Auf dieser Menschen muss die Bundesregierung endlich auch schauen und auch für sie Erleichterungen bei den Lebenshaltungskosten beschließen.
Ramona Popp war das. Sie leitet den Verbraucherzentrale Bundesverband. Seit vorletzter Nacht dürfen Raketen und Böller verkauft werden und die Käufer kommen in Scharen. Zwischen Knalleffekt zum Jahresende und Forderungen nach einem generellen Böllerverbot. Welche Regeln gelten für das private Silvesterfeuerwerk? Philipp Rayon fasst zusammen.
Der Grundsatz ist, in ganz Deutschland ist Feuerwerk am 31. Dezember und am 1. Januar für alle Erwachsenen erlaubt. Es gibt aber Ausnahmen. In unmittelbarer Nähe von Altenheimen, Kinderheimen, Kirchen, Krankenhäusern und besonders brandempfindlichen Gebäuden ist Feuerwerk immer verboten. Was unmittelbare Nähe heißt, lässt sich allgemein nicht so richtig sagen, sondern nur im Einzelfall. Die Feuerwehr Speyer empfiehlt aber einen Abstand von 100 Metern. So weit würden übliche Raketen nicht fliegen. Außerdem gibt es noch lokale Sonderregeln. Die Behörden können die zulässigen Zeiten einschränken und Verbotszonen einrichten. In Köln sind etwa in diesem Jahr in Teilen der City Böller verboten und in Bremen Feuerwerk rund ums Rathaus. Was gilt, steht im Amtsblatt und in aller Regel auch auf der Homepage der Stadt. An Silvester darf ich alle Feuerwerke der sogenannten Kategorien F1 und F2 zünden. Das sind etwa Tischfeuerwerke und sogenannte Kleinfeuerwerke, also Raketen, Feuerwerksbatterien und Böller, die es kurz vor Silvester im Handel gibt. Dabei ist egal, ob ich das Feuerwerk im Supermarkt oder im Onlinehandel kaufe. Doch Vorsicht beim Online-Shoppen, da werden teils nicht zugelassene Böller angeboten. Solche darf ich nicht zünden und sie können gefährlich sein. Feuerwerke anderer Kategorien, zum Beispiel F3 oder F4, kann ich ohne Lizenz gar nicht kaufen. Ich darf sie jedenfalls nicht zünden. Bei Verstößen gegen die Feuerwerksregeln begeht man eine Ordnungswidrigkeit. Dafür kann es ein Bußgeld geben, das je nach Einzelfall einige hundert oder sogar tausende Euro betragen kann. Die Höhe hängt dann davon ab, wie schwer der Verstoß ist. Außerdem gilt das normale Strafrecht. Wenn ich also etwa mit Feuerwerk jemanden bewusst verletze, mache ich mich strafbar und dafür dürfte es in aller Regel sogar eine Haftstrafe geben. Eine Strafe kann auch bekommen, wer gegen Umweltregeln verstößt oder unvorsichtig mit Raketen eine Wohnung anzündet.
Philipp Rayon zur Rechtslage rund um das private Silvesterfeuerwerk. Nach Weihnachten und vor Silvester. An diesen vier Tagen findet seit Jahren das Hackertreffen des Chaos Computer Clubs CCC in Hamburg statt. Tausende Teilnehmer sind zum 39. Jahreskongress gekommen und ein großes Thema war die künstliche Intelligenz. Der CCC vertritt, wenn man so will, die Guten im Hackergewerbe, die nämlich die Unternehmen, Verwaltungen und andere Betroffene auf Lücken in ihren Datensystemen aufmerksam machen. Auf Einfallstore für Hackerangriffe also. Mein Kollege Manfred Kläuber ist gerade zurück aus Hamburg. Betrügereien im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket und Datenschutzprobleme bei Smartwatches für Kinder. Das sind zwei Themen, die dir aufgefallen sind. Was steckt dahinter?
Ja, beginnen wir mit dem Deutschlandticket. Der Vortrag dazu, der hat ja schon hohe Wellen geschlagen, obwohl die Probleme schon seit Monaten bekannt sind. Aber wenn man dann den Vortrag gehört hat, dann hat man eigentlich nur Chance gehabt, die Augen zu verdrehen. Zwei Grundprobleme haben die IT-Sicherheitsforscher Q Misel und Maya Böck berichtet, die 2024 zu einem Schaden von mehr als einer Viertelmilliarde Euro geführt haben sollen. Zum einen konnten wohl Betrüger gefälschte Tickets ausstellen, weil dazu ein vermeintlich leicht knackbares Codesystem der Internationalen Eisenbahnunion verwendet wurde. Und andere Betrüger sind offenbar in den Besitz eines gültigen Ausstellerschlüssels von einem kleineren Verkehrsunternehmen gelangt und haben Tickets mit diesen Berechtigungen ausgestellt. Der größte Schaden aber ist wohl durch Bankbetrug beim Bezahlen von Tickets entstanden. Da wurden dann regulär ausgestellte Tickets per Lastschrift online gekauft, und zwar mit Bankverbindungen, die gar nicht existieren. Da die meisten Verkehrsunternehmen die Tickets sofort ausstellen, bevor überhaupt das Geld auf dem Konto gelandet sind, sind so massenweise Tickets aktiviert worden, für die nie regulär bezahlt wurde.
Und wie wurden die Tickets verkauft?
Ja, die wurden dann zu Sonderpreisen über Social-Media-Kanäle oder Messenger vertickt. Aber die Käufer dieser Billig-Deutschland-Tickets, die sind gekniffen, wenn ihre Tickets jetzt auf Sperrlisten auftauchen und sie kontrolliert werden. Das ist dann Schwarzfahren. Aber, und das tat den beiden Sicherheitsforschern wohl besonders weh, die Beseitigung dieser millionenteuren Pannen, die zieht sich. Zum einen sind angeblich immer noch kompromittierte Ausstellercodes unterwegs, der Bankbetrug ist nur schwer in den Griff zu bekommen und das ganze Deutschland-Ticketsystem macht wohl bei der Problembeseitigung einen eher trägen Eindruck. So haben die Forschenden berichtet, dass eine Lücke im Dezember letzten Jahres gemeldet wurde, aber erst im Februar reagiert wurde, weil der zuständige Mitarbeiter beim Deutschland-Tarif Verbund krank und im Urlaub war. Aber wohl nicht ihr Schaden, denn der Staat, also wir, gleichen die Verluste finanziell aus.
Ein zweiter Vortrag, den du gehört hast, der ist zwar weit weniger millionenschwer, was den Schaden angeht, aber ebenso erschreckend. Es geht um Kinder.
Genau, es geht um eine Smartwatch für Kinder, die Eltern gerne ihren Kleinen statt Handy mitgeben, um immer zu wissen, wo das Kind ist, aber auch um Nachrichten per Eltern-App einfach mit dem Kind austauschen zu können. Nils Rolzhausen und Malte Fru von der TU Darmstadt haben sich die Kommunikation dieser Smartwatches eines schwedischen Herstellers mit der Eltern-App und der Infrastruktur angesehen. Sie haben dann eine einzige Smartwatch genauer untersucht, konnten nach eigener Aussage ziemlich leicht in den sogenannten Entwicklermodus der Uhr gelangen und da hatten sie dann Zugriff auf den Schlüssel, mit dem die Kommunikation der Uhr gesichert wird. Aber das eigentlich Erschreckende war, dass dieser gefundene Schlüssel nicht nur für die eine untersuchte Uhr gültig war, sondern ja sowas wie ein Generalschlüssel für viele Uhren dieses Typs war.
Welche Gefahr birgt das?
Naja, abgesehen von der Tatsache, dass x-beliebige Kinder, sofern sie diese Uhr dann haben, so auch von Fremden überwacht werden können, die eben halt diesen Fehler ausgenutzt haben, das Gleiche gemacht haben wie die Sicherheitsforscher quasi. Und wer so leicht die Kommunikation knacken kann, der kann auch falsche Standortdaten zum Beispiel der Kinder übermitteln. Er kann falsche Nachrichten von Mama oder Papa an die Kinder senden und. Und glücklicherweise sind ja bislang derartige Fälle nicht bekannt geworden. Aber was bekannt ist, die organisierte Kriminalität, die schläft nicht. Solche Sicherheitsrisiken könnten früher oder später ausgenutzt werden, um zum Beispiel wohlhabende Eltern mit gefälschter digitaler Kommunikation zu erpressen.
Das war Manfred Kläuber über Betrügereien im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket und Datenschutzprobleme bei Smartwatches für Kinder. Dankeschön. Die Diskussion um ein Böllerverbot wird fortgesetzt ab 10 nach 12 bei Florian Brückner. Soweit Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ich verabschiede mich.